Amerikanische Medien in Afrika. Bemerkenswert einseitig berichten amerikanische Zeitungen, Radio- und Fernsehsender aus Afrika. Das zeigte sich etwa schon beim erwähnten Vormarsch der Truppen des kongolesischen Rebellenführers Kabila, der im Frühjahr 1997 in Richtung Kinshasa marschierte und dort den Diktator Mobutu stürzte. Erstaunlich war vor allem die Blindheit jener amerikanischen Reporter, die Kabila bei seinem Sturm auf Kinshasa immer mal wieder begleiten durften. Sie lobpriesen zwar das schnelle Vorrücken der Truppen Kabilas, legten sich jedoch vornehme Zurückhaltung auf, wenn es darum ging, den Grund dafür zu nennen. Kabila wurde von Washington stets mit den aktuellen Satellitenbildern jener Gebiete versorgt, in denen Mobutu-treue Truppen standen. Das kann den amerikanischen Reportern, unter ihnen stets auch die von CNN, nicht entgangen sein. Wurden Kabilas Truppen doch auf Schritt und Tritt von amerikanischen Soldaten begleitet. Es war ein Stellvertreterkrieg, mit dem Washington das bislang frankophone, rohstoffreiche, riesige Land, von dem es schon das Uran für die ersten beiden Atombomben bezogen hatte, unter seine Kontrolle bringen wollte. Mit der Wiederherstellung der Menschenrechte, wie amerikanische Medien, allen voran CNN, suggerierten, hatte die von Washington so nachhaltig geförderte Machtübernahme Kabilas nichts zu tun. Schon damals war klar, dass dieser keinen Deut besser war als sein Vorgänger Mobutu, dem die Amerikaner schwerste Menschenrechtsverletzungen vorwarfen. Noch während Kabilas Truppen marschierten, schloss der zukünftige Despot Verträge mit Washington und vergab die profitabelsten Rohstoffkonzessionen an amerikanische Unternehmen. Diese Nachricht ist falsch. CNN gehörte nach Auffassung des Vorsitzenden der deutschen Hilfsorganisation Kap Anamur, Rupert Neudeck, zu jenen amerikanischen Sendern, die bei Kabilas Eroberungsfeldzug Falschmeldungen verbreiteten und so auch Menschen töteten. In einem Beitrag für die Tageszeitung berichtete Neudeck am 7. Dezember 1996, wie die einen Journalisten in Kongo 200.000 Menschen in Not sahen, andere 700.000. Weil aber kaum ein Korrespondent an den Kämpfen unmittelbar beteiligt war, nahm man Propagandabehauptungen der Rebellen für bare Münze. So interviewte CNN am 2. Dezember 1996 Kabila und ließ sich erzählen, dass seine Truppen Kisangani, die zweitgrößte Stadt in Zaire, eingenommen hätten. Neudeck berichtete dazu: Während CNN das weltweit verbreitete, telefonierte ich mit dem Unternehmenspräsidenten Mokeni Ekopi Kaparaimond. Ich kann Ihnen bestätigen, diese Nachricht ist falsch, meldete er sich lachend aus Kisangani. Am 5. Dezember gestand ein Sprecher von Kabila dann ein, dass Kisangani doch nicht erobert worden sei. Am selben Tag meldeten die großen Nachrichtenagenturen der Welt, auch die Stadt Kindu sei in der Hand der Rebellen. Und die Hafenstadt Kisangani sei zumindest umzingelt. Neudeck schrieb zu diesem Unsinn: Wenn dem so ist, dann sind Potsdam, Dessau, Halle und Berlin auch Hafenstädte, denn Kisangani ist weder Hafenstadt noch umzingelt. Am 5.12. und am 6.12. ist die reguläre Fluglinie Zaire Express in Kisangani gelandet, kein Rebell weit und breit. Wie blind sich amerikanische Medien beim Blick auf Afrika und dortige Menschenrechtsverletzungen gebärden können, belegt ein Besuch der amerikanischen Außenministerin Madeleine Albright im krisengeschüttelten Sierra Leone im Oktober 1999. In einem der grausamsten afrikanischen Bürgerkriege hatten Rebellen dort vor allem Frauen und Kindern Arme und Beine abgehackt. Etwa 30.000 Kinder des Landes vegetieren heute infolge dieser barbarischen Verstümmelungen vor sich hin und sind auf fremde Hilfe angewiesen. Nun sollte man meinen, dass Washington sich dafür einsetzen würde, die Hintermänner dieser Verbrechen zu verfolgen. Das Gegenteil war der Fall. Die Vereinigten Staaten drängten darauf, die Rebellenführer, allen voran den Schlechter Foday Sanko, an der Macht zu beteiligen, um den Konflikt zu beenden. Drei Monate nach der Unterzeichnung eines auf amerikanischen Druck hin formulierten Friedensvertrages durften Massenmörder, Kinderschänder, Folterer und Vergewaltiger am Kabinettstisch in der Hauptstadt Freetown Platz nehmen. Jene Schlechter, die tausenden Kindern Arme und Beine abhacken ließen, leiteten danach die Ministerien für Energie, Kultur, Handel und Planung in Freetown. Zudem erhielten sie die Kontrolle über Diamantenminen, um deren Besitz sie mit kaum vorstellbarer Gewalt gekämpft hatten. Washington, das zu diesem Vertrag gedrängt hatte, vergaß jedoch die Opfer. Für sie war es der blanke Hohn, ihren früheren Peinigern zujubeln zu müssen. Die Opfer konnten Washington auch Doppelzüngigkeit vorwerfen, weil es, anders als im Kosovo, ein Kriegsverbrechertribunal verhindert hat.